Wir beten wieder.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also wie ich mir überlegt habe, über welche Heiligen man sprechen kann, versucht man natürlich so exemplarisch welche herauszusuchen. Aber eines war irgendwie vollkommen klar, der heilige Franz von Assisi kann da nicht fehlen, weil der wirklich eine unglaubliche Bedeutung für die Kirche hat. Und auch daran zu, man erkennt das auch, wie wichtig er ist, dass er nicht nur in der katholischen Kirche verehrt wird, sondern eigentlich überall. Also auch die Evangelischen, die eigentlich die Heiligenverehrung ablehnen, verehren den heiligen Franziskus, haben einen eigenen Gedenktag auch und so weiter, beziehen sich auf ihn und so weiter. Auch Menschen, die vielleicht gar nicht so im Christentum beheimatet sind, sehen in ihm einfach ein Riesenvorbild. Ja. Das ist aber gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass er sehr schnell von allen vereinnahmt wird. Jeder sagt, also wir wissen genau, wie der heilige Franz das meint und was er eigentlich gewollt hat und so weiter. Aber so leicht ist er wahrscheinlich gar nicht fassbar. Ich möchte gern wieder diesen Dreischritt machen, dass ich zuerst über sein Leben erzähle, dann versuche herauszufinden, was eigentlich seine Lehre ist, was eigentlich uns beibringen will, um dann noch darüber sich Gedanken zu machen, was seine Wirkung für bis heute ist, die bis heute anhält. Um zu verstehen, in welche Zeit hinein der heilige Franz geboren worden ist, muss man versuchen, dieses Mittelalter, Anfang des 12. Jahrhunderts, oder Ende des 12. Jahrhunderts, eigentlich ist 1181 geboren, bisschen sozusagen zu schauen, was da so los war. Bei uns ist das Mittelalter oft einfach die dunkle Zeit, da war ja nichts. In Wirklichkeit war es ja eine höchst aktive Zeit und die Kirche hat Probleme gehabt, die gar nicht so unähnlich sind unsere Problemen. Die Kirche hat sich oft nur noch mit sich selbst beschäftigt, hat bemüht, sozusagen Macht zu haben, auch bis hin zu Feldzügen, die man geführt hat, um also Einflusssphären zu vergrößern im Namen des Papstes und so weiter, beziehungsweise welche Fürsten man auf seine Seite bringt und so weiter. Es ist sehr viel um Geld gegangen, selbstverständlich. Denkt man sich, naja, das hat ja mit uns heute nichts zu tun, aber wenn man die Dinge ein bisschen anders benennt, geht es oft um ähnliche Sachen, welchen Einfluss die Kirche noch hat, wo man sozusagen sein Geld verwendet. Das ist ja heute Ähnliches. Das ist das Problem immer, wenn die Kirche mit sich nicht mehr mit ihrer Botschaft, mit ihrem Auftrag beschäftigt, sondern mit sich selbst. Die Kirche ist ja nicht Selbstzweck. Und sozusagen als Symptom hat es damals Bewegungen gegeben, die sehr großen Zulauf gehabt haben, die Katharer, die Albigenser, die Waldenser und so weiter, die eigentlich alle recht ähnlich funktioniert haben, nämlich in einer sehr großen Radikalität, die Menschen dazu zu bringen, sozusagen sagen, wir meinen es ernst, macht doch bei uns mit. Wenn man sich die Lehren dieser Bewegungen, das werde ich jetzt nicht groß darauf eingehen, anschaut, sind das aber völlig abstruse Dinge, sehr, sehr, sehr dualistisch oft. Also hier ist das Böse und da ist das Gute und wir müssen auf die Seite des Guten und schlagen und so weiter. Hat mit Christen oft gar nichts mehr zu tun gehabt, haben aber alle sehr fromm gewirkt und so weiter. Sind geißelnd sich durch die, haben sich selbst geißelnd sozusagen, haben sie Züge gemacht und sind durch die Ortschaften gezogen, haben gepredigt, wollten Leute für sich gewinnen. Und haben die Leute haben das irgendwie doch auch gut gefunden und haben ihnen geglaubt und sind ihnen nachgelaufen. Das waren aber schlussendlich sicher auch revolutionäre Bewegungen, also die sehr wohl auch politische Ziele verfolgt haben. Und es wurde dann auch sozusagen mit Polizeimaßnahmen gegen sie vorgegangen. Da wurden richtig Kriege geführt. Ja. Also das ein bisschen im Hinterkopf haben, kann man sich überlegen, wie die Zeit war, in die jetzt ein heiliger Franz von Assisi hineingeboren wird. Das ist, wie gesagt, im Jahr 1181 passiert. Geheißen hat er Giovanni Battista Bernardone und wurde aber Francesco genannt, was nicht anders heißt als kleines Französchen. Ja, oder Französchen. Das heißt, dass seine Mutter Französin war, manche sagen, das stimmt gar nicht, aber in Wirklichkeit war das eigentlich ein Spitzname, aber der ist ihm geblieben. Und er ist, hat gesagt, behütet aufgewachsen in Assisi, das war halt damals einer dieser Städte, die also sehr selbstbewusst waren, war also jetzt nicht aus adeliger Herkunft, aber sehr gut bürgerlich, würde man heute sagen. Sein Vater war Tuchhändler, das weiß man ja, und hat das als Jugendlicher hat also wirklich also das krachen lassen, hat ein ausschweifendes Leben geführt, hat es lustig gehabt und so weiter. Und hat fast irgendwie logisch dazugehört, als wie ein Sport hat man das fast betrieben, dass man natürlich auch an einem Feldzug teilnimmt. Das war recht kleinräumig damals, nämlich man hat nicht in fremde Länder reisen müssen, man hat gegen die Nachbarstadt gekämpft, gegen Perugia, ja. Da hat er im Jahr 1202 teilgenommen. Er wollte Ritter werden. Das war so ein Karriereziel. Ritter war man nicht automatisch. Das musste man sozusagen, zum Ritter musste man geschlagen werden, wenn man sich bewährt hat. War natürlich ein gesellschaftlicher Aufstieg und so weiter. Dieser Feldzug gegen Perugia ist allerdings schiefgegangen. Die haben die Schlacht verloren. Er wurde gefangen gesetzt und also wahrscheinlich nicht sehr guten Bedingungen gefangen gehalten in einem Kerker. Also ist dort auch krank geworden. Und wie es üblich war, hat man die Gefangenen dann freigekauft. Also sein Vater musste ein Lösegeld zahlen, das war sicher nicht wenig, damit sein Sohn wieder nach Hause kommen kann. Und Francesco ist also krank wieder nach Assisi zurückgekommen und wurde dort sozusagen gesund gepflegt. Wahrscheinlich war das mit ein Grund, dass er gemerkt hat, dass irgendwie das kann es nicht sein, das können nicht die Ziele meines Lebens sein. Und das schon begonnen hat, sich irgendwie in ihm etwas zu regen, sozusagen nach dem Eigentlichen zu suchen, nach dem Wesentlichen, wonach er sein Leben ausrichten will. Ritter werden war dann offensichtlich nicht mehr sein erstes Ziel. Und so ist er nach Rom gefahren, Wallfahrt nach Rom gemacht. Und da dürfte schon in ihm sozusagen der Wunsch gewesen sein, es wirklich auch radikal anzugehen, ja. Also es heißt, dass er dort einen Bettler getroffen hat, mit dem hat er sein Gewand getauscht. Und ist mit dem Gewand des Bettlers wieder nach Hause gekommen, er wollte dann in Armut leben. Und hat dann gesagt, also man muss doch viel Gutes tun, aber es war noch nicht so ganz vollkommen. Er hat doch viel Gutes getan für die Armen, aber mit dem Geld seines Vaters. Also hat die berühmte Geschichte, die 1205 passiert ist, in San Damiano, sehr berührend, wer nach Assisi kommt, vielleicht können wir das auch mal gemeinsam machen, diese Kapelle zu sehen und das Kreuz, das zu ihm zu sprechen begonnen hat, Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät. Ja. Franziskus hat sich also umgeschaut und gesehen, die Kapelle verfällt ja wirklich, das sind lauter Geschichten, die man eh kennt, nicht? Also hat sie wieder aufgebaut und das hat ein paar Stoffballen seines Vaters gleich dafür verkauft, aber mit Freunden hat er sich halt dort gearbeitet. Wir wissen, das nimmt man heute an, dass Christus wahrscheinlich ein bisschen mehr gemeint hat als nur das Kapellchen. Aber das ist vielleicht auch schon sehr schön, wenn man was lernen will vom heiligen Franziskus. Ich glaube schon, dass das der Plan Gottes war, es an konkreten Dingen festzumachen. Ja. Dass Franziskus es nicht einfach nur gescheit daherredend durch die Welt ziehen soll, sondern wirklich mit Freunden diese Kapelle aufbauen soll. Das ist körperliche Arbeit, das ist Einsatz, das ist, kostet ihm was, ja. Und so weiter. Aber der Vater, dem hat das nicht so gut gefallen, wahrscheinlich weniger wegen den Stoffballen und den Reichtum, den er sozusagen eingesetzt hat, der nicht ihm gehört hat, sondern dass der heilige Franz, das kennt man bis heute, eigentlich sozusagen ausgeschert hat aus der Familie, nicht das etliche Geschäft übernehmen wollte, weil er so verrückte Dinge gemacht hat und dass er sich irgendwo herumtreibt und was weiß ich. Und er hat einen Prozess beim Bischof gegen ihn angeregt, vom Bischof von Assisi, aber der Inhalt des Prozesses konnte nicht sagen, mein Sohn ist zu fromm geworden, lieber Bischof, was wahrscheinlich der Grund war, sondern er hat gesagt, also er hat mein Vermögen sozusagen widerrechtlich eingesetzt. Und das ist die berühmte Szene, also dieser Film ist ja sehr schön von Zeffirelli, das ist wirklich, gibt es in sehr alten Darstellungen genauso dargestellt, dass er also vor dem Bischof steht, am Domplatz von Assisi, Der klagt ihn an, was sagst du? Du gibst das Geld deines Vaters aus. Er sagt, Vater, ich gebe dir alles zurück. Und zieht wirklich sein Gewand aus, gibt es dem Vater, steht also nackt vor dem Bischof. Auf den Darstellungen wird er dann gleich umhüllt, damit er züchtig bleibt. Aber das ist auch sehr alte Darstellungen, zeigen das. Also die Festen von Giotto in Assisi zum Beispiel. Und hat gesagt, das ist überliefert in den alten Biografien, dann sage ich ab jetzt eben Vater unser im Himmel, mein Vater im Himmel. Ja? Ich möchte wirklich meinen Vater im Himmel sozusagen angehören und von ihm mir alles erwarten. Und das ist schon etwas sehr Wichtiges, wenn man die Armut des heiligen Franz richtig verstehen will. Er hat dann eigentlich zuerst begonnen, auch das sieht man bei Heiligen sehr oft, als Einsiedler. Nämlich nicht jeder Heilige ist ein Einsiedler geworden, aber dass eigentlich das Wirken eines Heiligen damit beginnt, sich selbst einmal mit dem Herrn auseinanderzusetzen, in die Kontemplation zu gehen. Ja. Das ist etwas, was im geistlichen Leben eigentlich immer stattfinden sollte. Bevor ich etwas tue, sollte ich immer zuerst selbst zum Herrn kommen. Also das hat er sehr ausführlich gemacht, hat sich als Einsiedler zurückgezogen, hat dort gelebt, hat gebetet und so weiter, geschaut, was der liebe Gott jetzt wirklich von ihm will. Im darauffolgenden Jahr, 1208, ist er noch einmal in die Messe gegangen, das hat er natürlich öfter gemacht, und hat etwas gemacht, was ich immer den Jugendlichen vor allem erzähle, aber es gilt für jeden, um zu zeigen, wie gefährlich es ist, beim Evangelium zuzuhören, wenn man die Heilige Messe mitfeiert. Dort wurde nämlich an diesem Tag aus Matthäus 10, 8 bis 10 vorgelesen, diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen, geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel, nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt. Und der heilige Franz hat gemerkt, das ist jetzt nicht nur eine Erzählung aus vergangener Zeit, Christus meint jetzt mich damit. Und das ist eben das Gefährliche, wenn ich so beim Evangelium zuhöre und ich frage, Jesus, was willst du mir heute sagen? Dann kann Jesus wirklich einem etwas sagen, aber dann kommen halt oft recht radikale und fordernde Dinge heraus. Deswegen hört man vielleicht oft lieber nicht so genau zu. Ja? Aber der heilige Franz hat zugehört und es war für ihn sozusagen ein mystisches Erlebnis eigentlich. Und gesagt, genau das möchte ich jetzt machen. Ich möchte das Evangelium verkünden und ich werde mich ganz auf Gott verlassen. Also auch wirklich nicht auf weltlichen Besitz. Und hat das also wirklich sehr wörtlich genommen. Kein Geld genommen, das war eine Regel sogar bei den Franziskanern. Die dürfen kein Geld nicht einmal berühren, zeitlang. Ja. Also doch recht radikal, hat wirklich keine Schuhe getragen. Ja, und so weiter. Und er hat ein Leben als Büßer geführt. Und da muss man dazu sagen, das war damals ein Stand eigentlich. Ja? Also deswegen war das auch etwas, was jetzt nicht ganz irgendwie eine Hahne beigezogen war, sondern der Stand des Büßers hat es gegeben. Man konnte sagen, ich bin ein Büßer. Und hat also da gelebt und hat zwei Gefährten gefunden. Der eine war Bernardo di Quintavalle, das war ein Adeliger aus reichem Haus, und Pietro Cattani, ein Jurist. Und die drei sind sozusagen als erstes zurückgezogen und herumgezogen, eben das machend, was sie da im Evangelium gehört haben. Aber sie wollten wieder wissen, wie geht das jetzt konkret, und haben also wirklich, so wird es berichtet, gesagt, die Heilige Schrift kann das, wir wollen jetzt beten, dann die Bibel dreimal aufschlagen und was da drinnen steht, das machen wir. Erst einmal haben sie aufgeschlagen, Matthäus 19, 21. Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Okay. Zweite Mal aufgeschlagen. Lukas 9, 3. Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Nochmal aufgeschlagen, ähnliche Stelle, Lukas 9, 23. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja. Und das haben sie gemacht. Ja. Das ist sehr wichtig, auch wenn man später schaut, wie der Orden sich entwickelt. später wird der heilige Franziskus, sein eigentlicher Plan wird sein, keine Ordensregel zu schreiben, sondern sagen, unsere Regel ist das Evangelium, dazu später noch. Aber dieses direkten Zugang zum Herrn, ja, wir wollen uns nicht jetzt irgendwie selbst irgendwas ausdenken, sondern wir wollen wirklich das machen, was Jesus uns sagt. Das ist etwas, was ihn ganz prägt und was den Orden prägt. Wie gesagt, das war damals ein Standbüßer, Wanderprediger konnte man sein. Und sie waren eben sehr glaubwürdig. Die Leute haben gemerkt, wenn sie kommen und predigen, sind da noch ein paar andere Gefährten dazugekommen, dann denen zahlte sich aus, zuzuhören. Und das heißt, wird berichtet, dass wenn sie in ein Dorf gekommen sind, nicht selten, wenn sie gesehen hat, haben die Glocken zu läuten begonnen. Ja? Man hat sie also empfangen wie also kirchliche Würdenträger, weil sie einfach sehr glaubwürdig waren. Ja? Aber sie waren katholisch. Und das war der große Unterschied zwischen Albigensern, den Waldensern und so weiter. Der zweite Punkt, das kann man später noch genauer aufzirbeln, aber ohne den hätte es der heilige Franziskus nie gemacht. Und zwar zu einer Zeit, wo die Päpste und die geistlichen Würdenträger nicht unbedingt vorbildlich waren. Es war für ihn vollkommen klar, dass das nur im Gehorsam gegenüber der Kirche sein darf. Ja? Das berühmte, habe ich jetzt gerade in der Vorbereitung eben noch erst wieder gelesen, das berühmte Wort vom Kadavergehorsam, man glaubt immer, der heilige Ignatius von Loyola hat geschrieben, angeblich stammt es vom heiligen Franz. Ich will gehorsam sein wie ein Kadaver. Ja. Und deswegen war das auch, wenn man sich das überlegt, ich meine, dieser Aufbruch, dieses Selbst-sich-Finden war 1208, ja, und schon 1210, also 2 Jahre später, ist er zum Papst gegangen und hat gebeten, seinen Orden zu bestätigen. Das waren damals 12 wahrscheinlich, die dann schon gemeinsam gelebt haben in sehr ärmlichen Unterkünften. Aber auch das irgendwie ganz bewusst, wir wollen es wie die Apostel machen. Ja. Und damals hat es eigentlich den Plan gegeben, in der katholischen Kirche keinen neuen Orden zuzulassen. Das ist ganz interessant, wenn große Orden entstehen. Der heilige Ignatius hat ein halbes Jahrtausend später das ähnliche Problem gesagt, wir haben genug gute Orden, macht nichts Neues. Ja. Und das war damals auch gesagt, Orden kann es geben, aber bitte nehmt die Regeln, die Regel des Augustinus, Regel des heiligen Benedikt, die sind erprobt. Ja. Braucht nichts Neues machen. Jetzt kommt da einer, der das wieder ganz anders macht. Und deswegen hat er eine Regel, die ist heute verschwunden, also die gibt es nicht mehr, die sogenannte Urregel, und die hat wahrscheinlich nur aus Bibelzitaten bestanden. Ja? Also, weil das war seine Idee, ja? Nicht weiterzumachen, als nur das, was wir im Evangelium finden. Der Papst soll das mündlich approbiert haben. Ja, so dürfte er leben. Aber interessant, dass der heilige Franziskus sofort zum Papst gegangen ist, er wollte nur im Gehorsam gegenüber der Kirche wirken. Ja. Ganz, also ich muss mal von dem Hintergrund Albigenser, Waldenser und so weiter sehen, die also Revolutionäre waren, das war der heilige Franz eben überhaupt nicht. Ja. Er war katholisch durch und durch. Und hat dann von den Benediktinern, auch sehr schön, die Benediktiner haben bei manchen Neugründungen ganz wesentlich mitgeholfen. Benediktiner hatte auch wieder eine verfallene Kirche bekommen, die Portiuncula, die jetzt heute, wer schon mal in Assisi war, also nicht oben in der Stadt ist, sondern unten liegt. Das ist eine kleine Kapelle, um die man inzwischen eine sehr schöne große Basilika gebaut hat. Und um diese kleine Kapelle haben sie rundherum in Reisighütten gelebt. Also das muss entsetzlich ärmlich gewesen sein. Und das war sozusagen das Kloster, wobei Kloster schon übertrieben ist. Sehr bald ist auch die heilige Clara gekommen, aufgetaucht und hat gesagt, wir Frauen wollen auch diesen Weg gehen. Damals war es nicht denkbar, dass Frauen predigend durch die Länder ziehen, aber er hat die heilige Clara eigentlich als Franziskanerin damals hat er ziemlich die Minderbrüder genannt, der heilige Franz hat natürlich nicht den Orden gegründet, gesagt, wir nennen uns die Franziskaner, ja. So, wir sind die Minderbrüder, ja. Hat sie aufgenommen im Jahr 1212 schon, also wenn man sich die Jahreszahl anschaut, das ist alles Schlag auf Schlag gegangen. Ja. Er ist ja nicht sehr alt geworden. Und die haben eigentlich ein kontemplatives Leben geführt. Aber das ist auch das sehr schön, das kann man heute noch sehen, in Santa Chiara in Assisi, sehr beeindruckend, die Kirche, die dort entstanden ist, die von Anfang an auch es einen beschaulichen Zweig gibt im Franziskanerorden. Das ist der sogenannte zweite Orden. Der erste Orden ist der Männerorden, der zweite Orden sind die Frauen. diese beiden Dinge, die die Kirche immer braucht, ja, die Aktion, die Kontemplation. In jedem Leben natürlich, aber dann dieser Orden wieder im Speziellen. Der ein Teil, der betet, ein anderer, der aktiv ist und so weiter. Und dann hat eigentlich der heilige Franz, und da sieht man auch, dass der alles andere als kleinkariert war, ist er aufgebrochen zu reisen. Er hat also 1212 nach Dalmatien gereist, 1213 bis 1215 nach Südfrankreich, das war ein Zentrum, dieser Albigenser zum Beispiel. 1217 ist er nach Spanien gekommen. Ja? Und 1219 hat sich der heilige Franziskus dem Kreuzfahrerherr angeschlossen. Das ist damals nach Ägypten gezogen, weil dort war damals das Zentrum sozusagen der islamischen Welt. Und hat dort vor dem Sultan Al-Kamil gepredigt. Ja? Und hat sich vor ihm hingestellt und hat das Ziel gehabt, ich möchte jetzt den Sultan, das war damals der wichtigste Herrscher in der islamischen Welt, den will ich bekehren. Wenn das nicht klappt, dann werde ich vielleicht das Martyrium erleiden. Ja? Vielleicht gelingt es auch, Frieden zu schließen. Also das waren so seine Ziele. Und dieser Sultan war wirklich beeindruckt. Ja? Ich glaube, das lässt sich aus den vielen Berichten ableiten. Wenn der heilige Franz gesprochen hat, aufgetaucht ist, der muss ein unglaublich, nicht nur ein gewinnendes Wesen gehabt haben, sondern man muss ihm einfach geglaubt haben, dass der echt ist. Ja? Dass das nichts Gespieltes ist, nichts Aufgesetztes und so weiter. Sicher auch die Armut, die das bewirkt, ja? Weil er ja kein Backup hat, wenn man das so nennen will. Er hatte keine Sicherheit und so weiter. Das ist eben der Rat des Evangeliums. Er konnte nur als der dastehen, als der Gläubige, der er ist. Und das haben die Leute abgenommen. Und da sieht man eben sogar, ein muslimischer Herrscher hat ihm das abgenommen. Er hat sich allerdings nicht taufen lassen, der gute Sultan. Der heilige Franz hat eine sehr interessante Idee gehabt. Er sagt, naja, wir machen das jetzt so, also ist eine unserer, wir können feststellen, welche unserer Religionen wahr ist, ob deine oder meine. Zünde ein großes Feuer an, hol deine Geistlichen und wir gehen alle durchs Feuer durch. Also, und wer es überlebt, das sieht man ja dann, wer da recht hat. Interessanterweise wollten die muslimischen Geistlichen das nicht machen. Deswegen hat das nicht stattgefunden. Aber was seit damals, was auf damals zurückgeht, bitte, das war im Anfang des 13. Jahrhunderts, dass den Minderbrüdern erlaubt worden ist, in den Gebieten der islamischen Welt zu wirken. Das ist der Grund, warum bis heute die Franziskaner im Heiligen Land sind. Warum beispielsweise, das bringt man gar nicht mehr damit in Verbindung, aber zum Beispiel in Bosnien sind ja überall Franziskaner, weil bis die Österreicher das erobert haben Ende des 19. Jahrhunderts, war das Osmanisches Reich. Ja? Und erst die Österreicher haben dort wieder durch die österreichische Besetzung war es möglich, wieder eine kirchliche Hierarchie dort einzuführen. Denn damals gibt es erst wieder Bischöfe dort und so weiter. Die Franziskaner waren also in lauter Gebieten, die eigentlich fürs Christentum verloren geschienen sind, nicht? Und haben dort wirken dürfen. Das geht auf damals zurück, weil der Sultan so beeindruckt war vom heiligen Franz. Also das ist, gibt eine direkte Linie. Ja? Er kommt allerdings zurück, sehr schwer erkrankt, ja, hat alles Mögliche sich eingefangen, Malaria gehabt, wahrscheinlich begonnen zu erblinden. Und wie er zurückkommt, der Orden ist inzwischen unglaublich gewachsen. Ja, und merkt aber, wie das so ist in der Kirche, 1220, dass es große Spannungen im Orden gibt und Streitigkeiten über alle möglichen Themen. Fundis gegen Realos oder so, wie man heute sagen, ja, wie auch immer. Und was macht der heilige Franz? Und das ist vielleicht auch ein Zeichen großer Heiligkeit. Er hat selbst sehr krank die Leitung des Ordens schon an jemanden anderen übergeben, nämlich an Petrus Catani, der sozusagen jetzt da ist. Man durfte von Anfang an, war es verboten, irgendwelche Titel wie Prior oder sowas im Orden zu haben. Also der wichtigste oder der Leiter des ganzen Ordens ist immer der Generalminister oder Generaldiener, heißt das, ja. Minister heißt nämlich Diener, falls das manche Politiker vergessen hätten. Und deswegen auch die Ministranten, ja genau. Aber das ist vielleicht auch etwas, was man immer wieder sieht. Es gibt sehr oft in der Kirche charismatische Gründer. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens genauso wichtig wie die Gründer ist die zweite Generation, die es schafft, das dann vielleicht auch in Formen zu gießen, um die sich die Gründer gar nicht gekümmert hätten. Ja. die aber das Ganze bestehen lassen. Gott sei Dank hat es in der zweiten Generation der Franziskaner auch unglaublich tolle, großartige Menschen gegeben. Vor allem der heilige Bonaventura, der zwar ein Zeitgenosse, ich glaube 4 Jahre überschneiden sie sich, des heiligen Franziskus war, aber ihn selber nicht mehr erkannt hat, aber der dann auch nicht nur als großer Theologe war, sondern auch Leiter des Ordens, die das geschafft haben, sozusagen das, den Geist zu halten. Aber das funktioniert dann eben anders als die charismatische Gründungsphase. Also, und das hat der heilige Franz akzeptiert. Das ist eben auch Zeichen, finde ich, unglaublicher Größe. Hat aber im Jahr darauf, 1221, noch eine Idee gehabt für eine Gründung und ist, dann ist da noch zu seiner Zeit das entstanden, was man den dritten Orden nennt. Heute gibt es sehr viele, der dritte Orden, ist der Franziskaner, gibt es heute noch, da kann man Mitglied sein, wenn man zum Beispiel normal in der Welt lebt und dann ist man Mitglied des dritten Ordens der Franziskaner, ist Franziskaner eigentlich, aber man hat dann einen normalen Beruf und so weiter. Man versucht nach diesen Idealen zu leben. Es gibt viele Ordensgemeinschaften auch, Schwesternkongregationen, unzählige, die sich auf die franziskanische Spiritualität berufen, die sind auch oft vom dritten Orden. Ja, sind aber Ordensschwestern, also die Schulschwestern in Wien sind Schulschwestern vom dritten Orden, Heiligen Franziskus. Die legen dann nur noch Gelübde ab und so weiter, gehören aber zum dritten Orden. Ja. Aber das ist eben die Gründung noch aus der Zeit des Heiligen Franziskus. Das ist ja gerade so eine Dinge, die nicht einmal der liebe Gott weiß, wie viele Frauenkongregationen es in der Kirche gibt. Die anderen zwei sind, was... wie viel Geld die Kirche hat und was ein Jesuit tatsächlich denkt. Also die vierte Sache ist auch, wann der Mesner seine Sonntagspflicht erfüllt. Das ist auch so eine Sache. Okay. Und er, der heilige Franz, war dann eigentlich schon sehr krank, hat sich auch sehr persönlich sehr zurückgezogen und hat dann am Ende seines Lebens, 1224, ist der erste, von dem das irgendwie bezeugt ist, die das empfangen, was man die Stigmatisierung nennt. Es ist im Christus erschienen, mit einem, von einem Engel gehalten oder wie ein Engel oder so, in den Darstellungen. Und sein großer Wunsch war ja sozusagen, ganz mit Christus verbunden zu sein. Und er hat die Wundmale Christi empfangen, die er aber dann immer verheimlicht hatte. Er ist nicht damit sozusagen das nicht öffentlich zeigen wollen. Aber man hat dann gemerkt, er hat also die Wunden, die der Herr hat, selbst empfangen gehabt, was er später dann auch immer wieder in die Kirche gegeben hat. Und hat eigentlich todkrank 1225 den Sonnengesang gedichtet. Das muss man nämlich sich vor Augen halten, wenn man dieses Lied dann liest, ich möchte nachher kurz vorlesen, die so unglaublich positiv, lebensbejahend, fröhlich ist. Das hat er geschrieben, wie er in einem Verschlag gelegen ist am Boden. Ja, und das heißt, dass die Ratten und Mäuse über ihn drüber gelaufen sind. Ja, und er hat Schmerzen gehabt und so weiter. Und da hat er das auch alles gelobt. Also unglaublich schön eigentlich. 1226 ist er dann gestorben in der Portiuncula, eben sozusagen das Mutterkloster, wenn man so will. Und hat verlangt und hat das gemacht, dass er sich selbst nackt auf die Erde legt. So wollte er sterben. Er wollte nackt auf der Erde liegen und sterben. Ohne irgendetwas. Er hat eh nichts gehabt. Aber das, allerdings, das ist auch vielleicht ganz lustig, typisch italienisch finde ich, sobald er tot war, hat man so raschest versucht, er wollte eigentlich dort begraben werden, ihn in die Sicherheit, in die Stadtmauern von Assisi hineinzutragen, weil Beruccio schon angegriffen hat, um die Reliquien des... Jedem war klar, dass er ein großer Heilig ist, zu stehlen. Er hat noch gekämpft gegen die... So wurde er dann nach Assisi hineingebracht und wurde dann schlussendlich, heute ist er in der Krypta der großen Basilika begraben. Und schon 2 Jahre später, 1228, wurde vom Papst Gregor IX. Heilig gesprochen, also nach 2 Jahren. Er war zu Lebzeiten schon mal allen klar, dass das ein großer Heiliger ist. Das ist so ein Effekt, wie wir ihn erlebt haben mit der Mutter Teresa von Kalkutta. Ja, das ist... Das war keine Frage mehr. Ja, und das ist auch sehr schnell gegangen, was sicher auch sehr wichtig war für die Kirche. Gregor IX. War auch wichtig für den Orden, denn er war als Kardinal Ordenspatron, also Kardinalpatron. Bei der Neugründung hat das Kardinal sozusagen das begleitet. Und der heilige Franz hat diesen Kardinal verehrt wie einen Vater. Ja, gesagt, das ist wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, haben die anderen immer gesagt. Sicher auch, vielleicht war da persönlich eine große Sympathie da, aber es war sicher auch einfach das Vertrauen in die Hierarchie der Kirche, muss man sagen. Ja. Ich wollte ihm ganz gehorsam sein. Wenn man jetzt so schaut, wie der Orden sich weiterentwickelt hat, ist es, also nämlich, wenn man über das Leben des Heiligen Franziskus etwas sehen will, muss man aus der Geschichte des Ordens etwas wissen, nämlich, dass der Generalminister Bonaventura, selbst ein wirklich großer Heiliger, alle Biografien vernichten ließ. Warum macht man so etwas? Er hat ihn natürlich verehrt und so weiter. Weil es, das war im Jahr 1266, weil es damals schon unglaubliche Streitigkeiten im Orden gegeben hat und jeder hat sich natürlich mit allem, was er wollte, auf das Leben des heiligen Franz, des Gründers, berufen. Ja? Und jeder hat irgendwo was herausgezogen und gewusst, also in Wirklichkeit hat er das so gemeint und so weiter. Bonaventura hat, um die Einigkeit im Orden herzustellen, dann eben angeordnet, es wird eine offizielle Biografie jetzt geben und die anderen werden vernichtet. Es ist aber nicht ganz gelungen, also es gibt ältere Biografien auch, aber das war die Idee. Aber das erklärt manches, warum manches sozusagen erst unter Historikern und so weiter umstritten ist. Einige Anekdoten aus dem Leben des heiligen Franz sind ja sehr bekannt. Jeder, der bitte einmal nach Assisi kommt, unbedingt anschauen, die Giotto-Fresken in der obersten, sind ja drei Ebenen in der Basilika von Assisi und in der obersten Ebene sind riesige, irrsinnig großflächige Fresken von Giotto, die auch kunsthistorisch sehr interessant sind, weil es eines der ersten großen Werke sind, wo Perspektive verwendet wird und die einfach das Leben des heiligen Franz unglaublich berührend erzählen. Ja. Zum Beispiel wird dort dargestellt, wie der Papst schläft. Und er hat einen Traum gehabt, das dürfte auch so gewesen sein, und sieht, wie die Lateranbasilika gerade am Einstürzen ist. Das ist die damals, also das ist heute noch die päpstliche Kirche in Rom, aber das war die Residenz des Papstes, also seine Kirche eigentlich. Er sieht, dass ein Mann diese Kirche stützt. Ja, und das war kurze Zeit später, kommt dann dieser Mann zu ihm. Also das war natürlich, der liebe Gott hat das eingeleitet. Oder diese berühmte Szene, wo der heilige Franz einen Aussätzigen sozusagen betreut und er hat sich geekelt, war auch grauslich und um das zu überwinden, küsst er dessen Wunden. Ja. 1223 zum Beispiel hat er etwas gemacht, wovon wir heute noch in allen Kirchen profitieren und auch zu Hause. Der heilige Franz ist nämlich der Erfinder der Weihnachtskrippe. Er hat um das typisch wieder, er wollte den Menschen nahebringen, was wirklich passiert ist. Also nicht irgendwas Theologisches und Gedanken und so. Was ist, und hat das lebendig nachgestellt, die Krippe von Bethlehem, mit dem Jesuskind und so weiter. Nicht? Auch die Vogelpredigt, die wir kennen, ja, das ist so nett und so lustig und so lieb und der heilige Franz hat mit den Vögeln geredet. Das hat einen dramatischen Hintergrund. Ja. Er war ja Wanderprediger, ist herumgezogen und wollte Menschen für Christus gewinnen und manchmal haben sie ihm halt auch nicht zugehört. Und er wollte eigentlich ein Zeichen setzen und gesagt, wenn ihr mich nicht hört, dann predige ich jetzt zu den Vögeln. Ja? Und hat sich hingestellt und den Vögeln. Und plötzlich haben die Vögel aufgehört zu singen, haben ihm zugehört und so weiter. Also ein Wunder vielleicht oder so, oder auch die Wahnsinnbeeindruckung von meinem Vater. Aber es war natürlich, das war der Hintergrund. Ja? Es war eigentlich wie eine Anklage gegen die, die ihn nicht hören wollen. Ja? Sehr schön die Geschichte vom Wolf von Gubbio. Auch schöne Stadt dort in Umbrien. Da hat es einen Wolf gegeben, der also die ganze Bevölkerung bedroht hat und lauter Leute angefallen hat. Man hat sich dort vor die Stadt getraut. Und dann kommt der heilige Franz und dann hat ihm das Leid geklagt und er geht also vor die Stadtmauer und da kommt also dieser Wolf und er beginnt mit dem Wolf zu sprechen. Lieber Bruder Wolf, was machst du denn hier? Die Leute haben Angst vor dir und was, ich verstehe, dass du was fressen musst und so weiter. Ja. Aber ich verspreche dir, es wird dir gut gehen und die Leute werden für dich sorgen, sei aber friedlich und tu niemandem was und so weiter. Und das heißt, dass dieser Wolf wirklich dann in die Stadt gekommen ist, die Leute haben ihn gefüttert und er hat niemandem was gemacht und er ist an Altersschwäche gestorben. Ja? Also, ich glaube, beim Einkehrtagen habe ich das erzählt, aber das muss ich natürlich hier auch erzählen, weil das wirklich wesentlich auch dazugehört, wenn man den heiligen Franz verstehen will. Kommen wir schon langsam sozusagen zu dem, was er lehrt. Nämlich, da war er unterwegs mit seinen Freunden oder Gefährten und sagt mir, was ist die vollkommene Freude? Ja, muss man überhaupt verstehen, das Leben in Armut hat ja nicht den eigentlichen Sinn, arm zu sein, das ist nicht das letzte Ziel, das ist Pauperismus, würde man das nennen. Armut ist als höchstes Ziel, das hat der heilige Franziskus nicht, er hat auch immer verboten, über reiche Leute zu schimpfen oder was. Ja? Oder zu sagen, alle müssen jetzt so leben. Ja? Sondern es war ein Mittel, auch zu zeigen, woher die wahre Freude kommt. Ja? Wenn ich nichts mehr habe, worauf die anderen sich doch verlassen. Ich esse nicht so gut wie sie mehr. Ich friere, ich bin schlecht gekleidet. Trotzdem ist das Leben schön. Woher kommt das? Ja? Um Gott zu entdecken. Das ist das Einzige, was ihn getrieben hat. Und da geht er mit seinem Gefährten und fragt ihn, was ist die vollkommene Freude? Also die überlegen schon, was will er jetzt hören? Also gut, wenn wir jetzt, ich glaube, das Erste, was sie gesagt haben, war, wenn unser Orden wirklich alle Mitbrüder sozusagen das ernst nehmen und gut leben und gut gehorsam sind ein gottgefälliges Leben führen, ja, schön und so, was nochmal. Na gut, also das ist vollkommen frei, wenn wir jetzt wirklich gehen in die Dörfer und die Leute hören uns zu und bekehren sich und wir können Dämonen austreiben und Kranke heilen. Und so. Ja, auch schön, aber das ist noch vollkommene Freude, noch nicht. Also, ich weiß nicht, wenn der spanische König, der englische König, der französische König und der Kaiser, die wären alle Minderbrüder, haben sie dann gesagt. Ja, sagt, ja schön, ja. Aber das ist auch nicht die vollkommene Freude. Gar so eine Hahn herbeigezogen was nicht. Die Elisabeth von Thüringen war im Rang einer Königin. Die ist Franziskanerin geworden, de facto. Ja, also war auch noch nicht die vollkommene Freude. Sie haben es dann aufgegeben. Die vollkommene Freude wäre, wenn wir jetzt durch den Regen gehen und es ist kalt und das Wasser rinnt an unseren Habit herunter, friert, sodass die Eisklumpen gegen unsere nackten Waden schlagen. Und dann kommen wir durchfroren und hungrig an die Klosterpforte, klopfen dort an und der Pförtner kennt uns nicht und sagt, geht's weg. Und sagt, nein, aber wir sind doch, nein, ich erkenne euch nicht, brauche ich nicht und so weiter. Und geht's weg. Und wir würden das annehmen können. Ja, und bleiben hungrig. Und dann wird er immer mehr ausgeschmückt. Am Ende schmückt er aus, dass er ihn doch aufmacht, aber dafür verprügelt er sich oder sonst was. Oder, weil er sie nicht. Und wir könnten immer noch im Frieden sein. Das wäre die vollkommene Freude. Ja. Wo man sich denkt, was soll das? Das ist das wirklich das, was wir uns wünschen in unserem Leben. Ja? Aber was immer dahinter steht, ist gesagt, das, was mich am meisten interessiert, ist die Nähe zu Christus. Mit ihm verbunden zu sein. Zu sagen, wenn ich mit dir leiden kann, Christus, und so bei dir bin, dann bin ich das und das freut. Das ist das Wichtigste für mich. Ja? Und wie gesagt, die Armut, der Verzicht auf Dinge, zeigt einem oft, wo die wahre Freude zu finden ist. Alles andere verdeckt sie eben oft. Also das ist immer etwas, was heute aktuell ist denn je. Viel aktueller als früher, dass man Gott nicht mehr sehen kann, weil alles verdeckt ist durch irgendwelche Oberflächlichkeiten. Wie gesagt, den Sonnengesang hat der heilige Franz geschrieben, kurz vor seinem Tod, schwer krank, fast blind oder ganz blind schon. Und wieder oft missverstanden, ich lache inzwischen nur noch, früher mich geärgert, wenn dann in irgendwelchen rhythmischen Liedern der Sonnengesang, was gesungen wird, den haben wir also gern. Aber in Wirklichkeit wird dann nicht mehr Gott gelobt, sondern wir loben die Sonne und den Mond. Das hat der heilige Franz aber nie geschrieben. Sondern es geht ihm immer um das Lob Gottes anhand seiner Schöpfung. Die Schöpfung ist nicht das letzte Ziel. Gott ist das letzte Ziel. Also ich lese einmal den Originaltext vor, auf Deutsch übersetzt. Deswegen heißt es Bruder Sonne und Schwester Mond, weil auf Italienisch heißt es ja Il Sole und La Luna. Ja. Da heißt es, höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne. Er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn, und schön ist er und strahlend in großem Glanz, dein Sinnbild, o Höchster. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, hell, leuchtend und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteren Himmel und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht erleuchtest, und schön ist es, und liebenswürdig, und kraftvoll und stark. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter, Erde, die uns ernährt und lenkt und trägt, und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt werden. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod. Ihn kann kein lebender Mensch entrinnen. Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben. Selig jene, die sich in deinem heiligsten Willen finden, denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. Lobt und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm mit großer Demut. Also da geht schon sehr ans Eigentliche. Ja? Also es ist kein oberflächliches Freude über, wie schön es heute ist und dass die Sonne scheint, sondern da geht es wirklich in der Natur erkennen, wohin der liebe Gott uns führen will. Die letzte Strophe mit dem Tod und dem unbußfertigen Ende, die wird meistens weggelassen. Aber das ist eigentlich der Höhepunkt. Ja? Das ist eine ganz wichtig. Ja? Also wie kann man jetzt sozusagen versuchen zu verstehen, was der heilige Franz lehrt? Ja? Es ist schwierig, das festzumachen, weil er eben kein Theologe war. Er wollte auch nicht Theologie betreiben. Das war auch, ja, sehr gescheit, stimmt eigentlich. Es war auch taktisch nicht ganz blöd, weil Theologie immer gespaltet hat, damals ganz besonders. Und er hat gesagt, ich möchte nur predigen und die Menschen für Christus gewinnen. Und das hat ihm jeder erlaubt. Und das hat er dann auch gemacht. Ja. Es ist nicht um Spitzfindigkeiten gegangen, um die theoretischen Streitigkeiten, sondern um das konkrete Finden zu Christus. Allerdings sind später sein Orden sind also sehr große Theologen auch hervorgegangen. Die Franziskaner haben wirklich wichtige Theologen auch hervorgebracht. Eins habe ich schon gesagt, also was ganz wesentlich ist für das, was er wollte, ist der absolute Gehorsam zur Kirche. Ja. Der heilige Franz war eben kein Revoluzer. Ja. Es war revolutionär, was er gemacht hat, weil es sehr ganz dem Evangelium verpflichtet war und so weiter. Und das ist auch radikal in gewisser Weise natürlich immer, oder nicht nur in gewisser Weise. Aber immer in Unterordnung unter die kirchliche Hierarchie. Wie gesagt, die damals nicht aus lauter Heiligen bestanden hat. Das hat sie zu keiner Zeit wahrscheinlich. Ja. Ich habe von einem Kapuziner einen sehr guten Artikel gefunden, der so vier Punkte festmacht, sozusagen, die man am heiligen Franz sozusagen erkennen kann. Das Vertrauen, Selbstüberwindung, Beispiel geben, Relativierung, hat er das genannt. Ja. Vertrauen, die Armut wurde schon zur Zeit des heiligen Franz seine Braut genannt. Ja. Du bist ja verliebt in die Armut, Liebhaber der Armut. Du bist, aber wie gesagt, nicht weil als letzter Zweck, sondern weil es für den heiligen Franz ein Weg war, sich voll und ganz auf Gott einzulassen. Ja. Also etwas, was jeder Christ irgendwie machen muss. Eben alles zurückzulassen, was einem Sicherheit zu geben scheint. Und wenn jemand derartig radikal arm lebt, hat er gar keine andere Chance mehr, als sich auf Gott zu verlassen, von der Vorsehung zu leben. Ja. Das ist auch sicher nicht die Berufung eines jeden Christen. Ja. Aber ganz sicher befruchtend für jede Berufung. Ja. Auch der Familienvater, der seine Kinder ernähren muss und schauen muss, dass Geld ins Haus kommt oder sonst was, kann nicht sagen, ich lebe jetzt wie ein Franziskaner, das wäre unverantwortlich, aber er kann sich auf Gott verlassen. Er kann versuchen, in diese Haltung zu kommen, dass er wirklich von Gott abhängt und nicht alles immer nur vom Materiellen abhängt und so weiter. Ja. Das zweite ist die Selbstüberwindung. Ja. Wie gesagt, man kennt diese Geschichte, wo er die Wunden eines Leprösen küsst. Ja. Das ist nicht einfach nur, um ein Zeichen zu setzen, sondern es geht darum, dass man frei wird von sich selbst, ja? Von eigenem Ekel, von eigenen Befindlichkeiten, von den eigenen Dingen, die man eigentlich jetzt, auf die man Lust hätte und so weiter. Und wie gesagt, da merkt man wieder, das betrifft jeden. Ja? Da muss man nicht Franziskaner sein, um Gelegenheiten dafür zu finden. Man muss keine leprösen Wunden küssen. Aber den Eigensinn aufzugeben, das wird jeder irgendwann einmal gefordert sein. Beispiel geben. Wie gesagt, das habe ich schon gesagt, er ist eben nicht ausgezogen, um Theologie zu betreiben, und irgendwie sozusagen mit Argumenten zu überzeugen, sondern er wollte Menschen für Christus gewinnen, einfach durch authentisches Auftreten. Ja. Dadurch, dass er ganz hinter dem gestanden ist, was er gesagt hat, er hat schon gepredigt. Er war nie Priester, er ist zum Diakon geweiht worden, aber selbst nicht Priester. Aber er hat eben sehr bodenständig natürlich gepredigt für die einfachen Leute, aber man hat gemerkt, er meint es ernst, weil es einfach um das Wesentliche, um das Zentrum gegangen ist. Also vielleicht auch etwas, was für die Kirche von heute oder für unser kirchliches Leben, wie wir es führen, unglaublich wichtig ist. Ich denke mir das oft immer mehr. Es werden Diskussionen geführt überall über alle möglichen Themen in der Kirche, Frauenpriestertum und Reichtum der Kirche. Aber ich habe es einmal mit einer Firmengruppe jetzt geprobt. Kann mir jemand erklären, wer Jesus Christus ist und was es bedeutet, dass wir erlöst sind? Das ist gar nicht so leicht. Das kann jeder mal probieren. Zum Nachbar gehen und sagen, ich möchte von Jesus Christus erzählen, wer das ist und dass er uns erlöst hat. Na, viel Spaß. Das ist, aber wir können wahrscheinlich genau erklären, wie es mit der Unfehlbarkeit des Papstes ist und wie mein Frauenpriestertum und welche Theologe was wozu gesagt ist. Uninteressante Wirklichkeit. Ja. Bekehrt niemanden. Das heißt, Franz hat über die eigentlichen Dinge gepredigt. Ja. Wollte Menschen zu Christus führen. Es gibt auch eine sehr schöne Anekdote. Mir hat einmal ein Franziskaner gesagt in Assisi, das hat mich sehr beeindruckt. Gesagt, der heilige Franz wird immer gesehen als der große Heilige der Armut. Und das stimmt nicht. Der heilige Franz war eigentlich der große Heilige der Eucharistie. Ja, habe ich noch nie so gesehen gehabt, weil er ein sehr eucharistischer Mensch war, also wirklich ganz aus der Eucharistie gelebt hat. Und da gibt es eine sehr schöne Anekdote, dass er einen Priester getroffen hat, der war sehr schlampig und hat also die eucharistischen Gestalten verschimmeln lassen. Ja, er hat nicht genug und so weiter, ja, und muss allerdings, also liturgische Schlamperei gibt es ja heute nirgends mehr, aber dem hat er nicht einen großen Vortrag gehalten über die Realpräsenz und so weiter, die er noch nicht geglaubt hat. Er hat ihm ein Backeisen geschenkt, ja, besorgt. Also es ist sehr, sehr unglaublich liebevoll und sehr klar, wie es geht. Ja. Und der vierte Punkt, den dieser Kapuziner da aufführt, ist die Relativierung. Nämlich, Relativierung ist ja eigentlich genau nicht das, was man unter Radikalität versteht. Ja. Relativieren muss man sich zuallererst einmal von sich selbst. Ja? Dass man sich selbst nicht so ernst nimmt, dass man sich selbst relativiert. Auch, wie gesagt, dass er seinen Mitbrüdern verboten hat, über kirchliche Hierarchie zu schimpfen und über die Theologen, über die reichen Leute und so weiter. Nicht? Dass man alles sozusagen auch nicht aus dem großen Zusammenhang sieht. Also, wahrscheinlich kann man alles, was der heilige Franz gemacht hat, zusammenfassen damit, er wollte Christus ähnlich sein. Also das nennt man dann Imitatio Christi. Gibt es nicht nur bei ihm, aber er ist ein großer Vertreter. Die Leute haben oft gesagt, der heilige Franz gekommen ist in ein Dorf und hat geglaubt, es kommt Christus. Ja? Er war Christus, als ob Christus dann gegenwärtig ist in ihm, weil er einfach nichts anderes wollte, als dass es Christus war. Und hat ihm auch sich auch dem geschuldet, dass er eben sehr ähnlich aufgetreten ist. Er ist von Dorf zu Dorf gezogen, gepredigt, hat sich um die Kranken gekümmert und so weiter. Nicht. Und das war eben dann sein Denken, alles einfach nur aus dem Evangelium nehmen, so wie Christus es uns zeigt. Am besten die Regel nur aus Zitaten des Evangeliums machen, auch wenn das dann nicht so ganz so funktioniert hat und so weiter. Sicher etwas, was wir von ihm lernen können, machen wir, seien wir nicht kompliziert. Ja, so könnte man auch zusammenfassen. Ja. Gehen wir zurück zum Wesentlichen, schöpfen wir aus dem, was Christus uns wirklich zeigt. Und das ist aber dann wieder sehr radikal, wenn man das ernst nimmt, das Evangelium. Wenn man es nicht überdeckt mit irgendwelchen anderen Dingen und beschönigt und alle Ecken abschlägt, ja, sondern das eben lässt. Und natürlich, glaube ich, etwas sehr Wesentliches beim heiligen Franz, diese Freude. Ja. Er wird immer als sehr fröhlich beschrieben, auch Franziskaner heute. Ich finde das sehr, sehr toll, dass ein Orden wirklich den Geist eines charismatischen Gründers weiteratmet. Also die meisten Franziskaner, die man trifft, sind sehr gut drauf eigentlich. Ja. Das kommt sicher auch vom Leben in Armut, weil sie sehr frei sind. Aber sind doch lustig und unbeschwert und so weiter. Also mit Franziskanern kann man sehr gut Schmäh führen. Sind eigentlich auch überall auf der Welt, wenn man das jetzt so nennen will, immer recht katholisch. Ja. Also Franziskaner mit irgendwie, gibt es natürlich alles schon noch. Aber wenn man alle zusammennimmt, sind sie ja die größte Ordensgemeinschaft der Kirche. Es gilt nur die Jesuiten als die größten, weil sie immer noch einig sind. Aber die Franziskaner sind ja aufgeteilt. In Küken mehrere Teile. Also es gibt unzählige Frauenkongregationen. Zum dritten Orden gehören die Klarissen, gibt es noch. Aber der erste Orden hat eine Teilung erfahren, nämlich schon im 16., also schon im 16. Jahrhundert dann, hat man dann die Konventualen und Observanten geteilt. Also die Konventualen waren die, die gesagt haben, wir leben schon in Armut, aber wir müssen irgendwo ein Kloster haben, damit wir irgendwie agieren können. Wir schon, persönlich wollen wir schon arm sein. Und daraus sind dann die entstanden, die heute Minoriten genannt werden in unserem Sprachbereich. Das sind die mit den schwarzen Kutte. Der Maximilian Kolbe zum Beispiel war Minorit. Ja. Gibt es ganz normal, sind Franziskaner, aber sind eben Minoriten. Und dann sind die Franziskaner, sind die sogenannten Observanten, ja, die also weiterhin eher predigend, inzwischen leben sie auch schon in Klöstern natürlich, ja, aber sozusagen, das war damals die Unterscheidung. Und die Observanten waren dann manchen auch zu wenig streng, deswegen hat es 1528 noch einmal eine Reformbewegung gegeben, das sind dann die Kapuziner geworden. Ja. Also eigentlich Kapuziner, die dann auch ein bisschen wie das Eremitenleben wollten und so weiter, aber das hat sich heute auch wieder ein bisschen sozusagen verkehrt, also verschoben oder verschwommen. Aber alle eigentlich sehr, sehr, sehr begeisterte Christen, die also wirklich unglaublich Schönes bewirken in der Kirche, nach wie vor. Die Wirkung des heiligen Franz ist sicher, dass so viele ihn verehren. Ja, das ist schon eine Leistung, wenn man so will, jemand zu sein, der derartig authentisch ist und eindeutig und trotzdem, möchte ich sagen, lieben ihn so viele Menschen. Ja. Weil je eindeutiger man ist, desto mehr könnte man sagen, na, mit dem kann ich nicht, der ist mir zu eng oder sonst was, sonst war er eben nicht. Ja, obwohl er eigentlich sehr eindeutig wirklich einen Weg gegangen ist, der gar nicht so ein recht steiler Weg ist. Also was man heute in Assisi erlebt, in der franziskanischen Gemeinschaften oder Gemeinschaften, die auch franziskanisch geprägt sind, wie die See oder was, ja, sieht man, was das heute noch für eine Wirkung hat. Bis hin, wie gesagt, zu vielen Menschen, die eigentlich gar nicht mehr im christlichen Umfeld sind, aber den heiligen Franz mag eigentlich jeder und versucht irgendwie die Grünen oder was, denen gefällt er auch. Und vielleicht ein Weg auch für diese Menschen, so wie es damals war, wenn der heilige Franz gepredigt hat, dass auch Menschen, die vielleicht nur an dieser Person einmal Gefallen finden und sich für ihn begeistern können, dass sie auch durch ihn zu Christus kommen will. Nichts anderes wollte der heilige Franz. Und last but not least, natürlich hat er eine besondere Bedeutung, weil der heilige Vater den Namen das erste Mal als erster Papst gewählt hat, selbst Jesuit, also ganz eine andere Tradition. Aber sicher, alles das, was wir jetzt so gehört haben, im Hinterkopf habend, wir sagen also eigentlich, dass in die Richtung kann sich die Kirche wieder entwickeln. Ja. Dieses einfach Schauen auf das, was Jesus uns sagt. Ja. Ganz einfach und deswegen auch recht eindeutig, recht radikal. Also das könnte man einen eigenen Vortrag drüber machen, wer es weiß, was der Papst wirklich will, aber sich zu überlegen, was das eigentlich bedeutet, wenn der Papst sich Franziskus nennt. Ja. Sich von diesem Heiligen inspirieren zu lassen als ganze Kirche. Also das können wir vielleicht jetzt auch fürs Gespräch zum Thema machen.